Bruder Klaus. Ausgerechnet diesem davongelaufenen Einsiedler, der seine Frau und 10 Kinder im Stich gelassen hat, wollen sie im Thurgau eine Kapelle bauen. Dieser Mann hätte ins Narrenhaus gehört. Stattdessen spricht ihn die katholische Kirche nach 500 Jahren heilig. Die sonst nette Bauern- und Hausfrau steht empört im Hausflur, umgeben von ihren 5 Kindern, 3 Buben und 2 Mädchen. Mein Mann leidet unter den Katholiken und ist darum gegen alles, was katholisch ist. Er wird den Kindern nie erlauben, die Karten im Dorf für diese Kapelle zu verkaufen. Wissen Sie, die hiesigen Katholiken geben ein schlechtes Beispiel. Die frommen Frauen gehen jeden Tag zur Messe und bringen nachher mit ihrer Klatschsucht das ganze Dorf durcheinander. Ich kann Ihnen über all das, was Sie empört, keine Antwort geben. Aber Bruder Klaus, der Einsiedler, ist seine Familie nicht davongelaufen. Darüber könnte ich Ihnen mit Ihren schulpflichtigen Kindern etwas erzählen. Oh ja, Mutter, du hast uns gestern eine Geschichte versprochen. Die Frau denkt nach. Dann öffnet sie die Stubentür und die Kinder stürmen hinein. Die Kuckucksuhr schlägt 5 Uhr. Die Mutter nimmt den Flickkorb. Die Strumpfkugel gleitet in den Socken. Ich beginne. Wenn ihr einmal von Luzern über den Brünig ins Berner Oberland fährt, dann kommt ihr am lieblichen Sarner und Lungernsee vorbei. Da findet ihr, eingebettet in Wälder und Hügel, das jetzt berühmte Bruder-Klausenland. Dort hat, vor 500 Jahren, der Klausner, von dem ich euch jetzt erzähle, gelebt. Vielleicht unterbrecht ihr eure Reise und besucht in der großen Wallfahrtskirche zu Sachseln das Grab von Bruder Klaus. Oder ihr wandert gar zu Fuß ins Flürli hinauf, dann steil hinunter in den Ranft. Überrascht und beeindruckt von der großen Stille, die nur durch das Plätschern der Melchar und das Zwitschern der Vögel unterbrochen wird, steht ihr vor der Klause des Einsiedlers. Mehr will ich euch nicht verraten. Aber jeder Mensch mit Gefühl und innerem Empfinden wird beim Betreten dieser Zelle spüren, dass ein Mensch unmöglich, wenn er vom lieben Gott nicht geführt und begnadet ist, 20 Jahre ohne Nahrung hier leben kann. Von seinem 50. Lebensjahr bis zu seinem Tode hat Bruder Klaus nichts mehr gegessen. Gott hat in ihm dieses große Wunder gewirkt. So wie er 3, so war der kleine Niklaus von Flür, der mit seinen Geschwistern auf dem elterlichen Hof in Flürli aufwuchs, ein fröhlicher, gesunder Bub. Im Laufe der Jahre jedoch, als Niklaus älter wurde, merkten seine Eltern und Angehörigen, dass er anders geartet war als andere Kinder. Laute, ausgelassene Fröhlichkeit freute ihn nicht. Ja, wenn die Buben spielten und sich tollten, sonderte er sich ab, ging in die Einsamkeit oder sonst an einen stillen Ort und betete. Er fühlte sich zum unsichtbaren Gott hingezogen, dachte an himmlische Dinge, löste sich von allen weltlichen Genüssen, fastete und arbeitete viel. Er war ein folgsamer Knabe und Jüngling. Seine freie Zeit verbrachte er am liebsten in der Klause bei einem frommen, verwandten Waldbruder. Dieser erzählte ihm von Gott, unterrichtete ihn in Gebet und weckte in Niklaus den Wunsch zum Einsiedlerleben. Auch als Niklaus zum Manne reifte, einen eigenen Hof, Frau und Kinder hatte, blieb er trotz der vielen Arbeit und den großen Familienpflichten ein stiller, gottesfürchtiger Mann. Durch die Mithilfe seiner beiden älteren Söhne vermehrte sich der Wohlstand rasch. Die Familie von Flür galt als geachtet, weit und breit. Niklaus, ob seinem gerechten Sinn, seiner geradlinigen und tiefen Frömmigkeit, wurde zum Ratsherr, Richter und im Militärdienst zum Hauptmann ernannt. Da ich mich heute noch ungern und mit gemischten Gefühlen an die Jahreszahlen der Schweizer Geschichte und den Arrest, den sie mir eingetragen, erinnere, so möchte ich euch so wenig als möglich davon erzählen. Ihr kennt ja auch aus dem Schulbuch die Eroberungszüge der Eidgenossen. Leider muss ich diese erwähnen, sonst wäre euch manches unklar, was nun in der Geschichte weiter geschieht. Trotz der hohen Ämter, die es Niklaus dem Bauern ermöglicht hätten, vom Krieg fernzubleiben, ging er mit, wie immer gehorsam, treu dem Vaterland und streng und unerbittlich mit sich selbst. So sehr ihm die Mordtaten mit all dem Drum und Dran zuwider waren, so war er bei der Eroberung des Thurgaus dabei. Im Thurgau rettete er mit seinem gerechten Einspruch das Kloster St. Katharinenthal. Nun rackerten sich die Bauern von Ob und Nidwalden mit ihren steilen Äckern, die sich bis zu den Felsen erstreckten und auf denen das Korn und die Frucht nur mangelhaft gedieh nicht länger ab. Sie betrieben Viehzucht, und die beiden eroberten Flachkantone lieferten das Korn. Sie wurden reich. Doch mit dem Reichtum und Wohlstand kamen, wie das ja oft so ist, der Neid, Zwietracht und Streit ins Land. Niklaus als Richter und Ratsherr spürte diese neue Strömung am meisten. Er litt darunter. Des Nachts, wenn seine Familie schlief, stand er auf, ging in die Stube und betete. Er sah Dinge voraus und ahnte das Unheil, das dem Land und der Kirche drohte. Gott will ein Opfer, so wie Abraham seinen Sohn opfern sollte und so wie Christus sich selbst am Kreuze geopfert hat, dass wir in den Himmel kommen, so verlangt Gott jetzt ein Opfer von ihm selbst, damit der schreckliche Krieg aufhöre und die Menschen besser werden, damit es keinen Bruderkrieg gibt. Bruderkrieg ist, wenn die Schweizer uneinig sind und gegen sich selbst Krieg führen. Und ein Opfer ist, wenn eure Mutter schwer krank liegt, ihr miteinander ohne zu murren die Arbeit in Hof und Haus verrichtet. Oder ihr genießt keine Süßigkeiten und schenkt das Geld einem armen Menschen, bis eure Mutter wieder gesund ist. Das ist ein kleines Opfer, kann für euch aber groß sein, weil ihr etwas macht, das ihr sonst nicht tut, oder freiwillig auf etwas verzichtet. Nun versteht ihr den Sinn vom Opfer, und ich kann euch weitererzählen. Gott verlangt von Niklaus dem Bauern ein großes, schweres Opfer. Gott wünscht, dass Niklaus seine Familie verlässt, in der Einsamkeit lebt, betet und fastet, bis er stirbt. Nach inneren, schweren Kämpfen und nachdem sich Niklaus einem jungen Priester aus der Nachbarschaft anvertraut hat, sagt er das Ja zu Gott. Mit schwerem Herzen redet nun Niklaus mit seiner Frau. Diese ahnt schon alles. Sie spürt, wie ihr Mann innerlich kämpft und leidet. Wie oft in der Nacht, wenn sie erwacht, ist Niklaus Bett unberührt, und sie findet ihn betend und ringend vor dem Gotteskreuz in der Stube. Durch eifrige Zwiesprache mit Gott erkennt Dorothea, dass ihr Mann zu etwas Großem, Einmaligem berufen ist. Heimlich weint sie heiße Tränen. Dann aber rafft sie sich auf, überwindet den ersten bitteren Schmerz und gibt den Vater ihrer Kinder, den sie sehr liebt und mit dem sie immer die große Harmonie gelebt hat, frei. Wir können nicht in den Plan Gottes einbrechen, uns nicht der Allmacht widersetzen. ihr müsst euch fügen«, sagt die tapfere Dorothea zu den beiden älteren Söhnen, die den Vater nicht verstehen wollen und sich vor den Leuten im Tal unten schämen. So hat die Mutter nicht nur den Vater freigegeben, sondern sie hat ihm selbst den Weg bei ihren Kindern geebnet. So wie eure Mutter jetzt da sitzt und für euch Socken stopft, so sehen wir nun Frau Dorothea am Fenster im Schübelacker. Neben ihr steht die Wiege des kleinen, 10 Wochen alten, schlafenden Kläusli. Die Mutter sieht nicht auf. Emsig gleitet die Nadel durch den braunen, handgewobenen, rauen Stoff. Was glaubt ihr nun, was die Bäuerin näht? Die Buben schweigen, aber die Mädchen wissen es. Sie macht für ihren Mann eine Kutte, so wie sie die Kapuziner tragen, die hier und da in unserem Dorf in der katholischen Kirche predigen. Genauso ist es. Sie selbst hat den Stoff gewoben und nun arbeitet sie am Einsiedlergewand. Das Bübchen bewegt sich und erwacht. Die Mutter legt ihre Näharbeit sorgsam in die Truhe und beugt sich über die Wiege. Da strahlt ein Lächeln über das kleine, liebliche Gesicht. »Wenn du wüsstest, Kläusli«, sagt sie mit bewegter, leiser Stimme. Dann nimmt sie das Kind auf und geht mit ihm zum Gotteskreuz. »Hilf du mir, Herrgott, dass ich alles ertragen kann und stark bleibe. Und mache bitte, dass der Kläusli, der nun keinen Vater mehr hat, brav und tüchtig wird.« Der liebe Gott hat die Bitte erhört. Kläusli wurde ein prächtiger Knabe und Jüngling und später Pfarrer von Sachseln. Niklaus, der Bauer, übergibt den beiden Söhnen den Hof. Sie versprechen, für die Mutter und die Geschwister zu sorgen. Den kleinen Kläusli aber legt der Vater der Mutter in den Arm. »Das ist das Pfand unserer Liebe. Erziehe ihn gut.« Nun glaube ich, dass ihr die Geschichte und Niklaus, der für unser schönes Schweizerland das große Opfer gebracht hat, versteht. Dass ihr nicht böse und geringschätzig über ihn redet und dass ihr andere Kinder, die ganz falsch unterrichtet sind, aufklärt. Auch ich habe nur immer geglaubt, was man so landläufig erzählt, dass Niklaus seiner großen Familie überdrüssig geworden und davongelaufen sei. Traurig ist wohl der Abschied von seiner Familie. Der Vater segnet alle. Mit der braunen Kutte angetan, barfuß und nur mit einem Stock, verlässt er seine Familie und seinen blühenden und schönen Hof. Und nun sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte angelangt. Weit unten in der Schlucht, umgeben von uralten Tannen, in einer kleinen, armseligen Hütte mit einer Kapelle angebaut, haust nun Bruder Klaus. Er schläft auf einer schmalen Holzbank. Sein Kopfkissen ist ein schwerer Stein. Er lebt ohne Nahrung. Dadurch sehen die Leute im Tal, dass Gott in ihm ist. Sie zürnen ihm nicht mehr. Im Gegenteil, sie verehren ihn. Von weit her kommen die Menschen und holen sich Rat und Trost bei Bruder Klaus. Denn das Wunder der Nahrungslosigkeit bricht überall durch. Auch Dorothea, mit dem lieben Kläusli an der Hand, kommt zu Bruder Klaus. Sie erzählt von daheim. 20 Jahre opfert und betet Bruder Klaus, bis Gott ihn heimholt in den Himmel. Ich könnte euch viele wunderbare Dinge über ihn erzählen, aber es würde zu weit greifen. Und ich müsste gar bei euch übernachten. Sie können ruhig mit uns zu Abend essen und auch da schlafen. Wir haben genügend Platz. Zudem will ich mit meinem Mann reden, damit er den Kindern erlaubt, die Karten für diese Kapelle im Dorf zu verkaufen«, sagt die Bäuerin und sieht mich freundlich an. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Kinder sehen mich fragend, ungeduldig an. Ja, ihr habt recht. Die Geschichte fängt eigentlich erst an. Sie ist überhaupt nie zu Ende. Von überall her kommen die Menschen an die Beerdigung von Bruder Klaus. Traurig läuten die Totenglocken. Traurig gehen die Männer und Frauen hinter dem Sarg. In der Kirche zu Sachseln wird Bruder Klaus beigesetzt. Er ist ein heiliger Mann, schluchzen die Frauen. Er hat die Schweiz vor dem Kriege bewahrt, sagen die Männer. Er hat uns allen geholfen, bekennen alle. Dann gehen sie auseinander. Wenn Bruder Klaus schon bei Lebzeiten ein heiliger Mann war und 20 Jahre ohne Nahrung gelebt hat, dann ist er im Himmel. Und wenn er im Himmel ist, dann ist er bei Gott. Und wenn er bei Gott ist, kann er mit dem allmächtigen Gott reden, ihm von unseren Anliegen, Sorgen und Nöten erzählen. Gott aber wird ihm keine Bitte abschlagen, weil Bruder Klaus das große Opfer gebracht hat. So denken die Leute. Sie pilgern darum zu seinem Grabe. Sie reden mit ihm, gleich so, wie wenn er noch leben würde, und bitten ihn, er möge doch bei Gott ein gutes Wort einlegen. Sie kommen mit allen Anliegen, mit Kranken und Hilflosen. Sie rufen ihn an. Und siehe, viele, die da gekommen sind, wurden erhört und geheilt. So habe auch ich von Bruder Klaus gehört und pilgerte schwerkrank als reformierte Frau nach Sachseln. Wenn man so hoffnungslos krank ist, hat man nur noch einen Wunsch, gesund zu werden. Meine innere Not war so groß, mein Glaube jedoch noch größer. Auch ich wurde erhört und geheilt. Und weil ich reformiert bin und wir Reformierten die Fürbitte und Macht der Heiligen nicht anerkennen dürfen, weil die Reformatoren das so angeordnet haben, da stieß ich, wollte ich davon reden, überall auf Abwehr und heftigen Widerstand. Da schwieg ich. Und auch mein Mann schwieg. Und unsere Kinder waren noch zu klein, um das zu erfassen. Wir würden wohl heute noch schweigen, wenn ich Bruder Klaus selbst eingegriffen hätte. Er gab mir den Auftrag, mit dem Erlös dieser selbstverfassten Spruchkarten im Thurgau eine Friedenskapelle zu errichten. Eine Kapelle, in der man nicht fragt, bist du katholisch oder bist du reformiert? Ganz einfach, eine Kapelle für alle Menschen. Und darum bin ich heute zu euch gekommen, um diesen großen Bruder Klausen Auftrag in alle Häuser und zu allen Menschen zu tragen. Ja, manchmal scheint es mir, ich sei eigens, um dieses Werk zu erstellen, in Sachseln geheilt worden. Und da ihr nun helfen dürft, danke ich euren Eltern von ganzem Herzen. Bruder Klaus, möge es ihnen vergelten.